Neuseeland und ich lebe noch der Fluss. Bisher hatte ich schon einiges an Widrigkeiten in meinen diversen Urlauben überstanden. Sei es das Laufen in ein Manövergebiet, in welchem gerade ein Manöver stattfindet, mit einem Ruderboot fast aufs offene Meer getrieben zu werden oder abzustürzen. Doch auf dieser Wanderung setzte ich allem die Krone auf, denn um ein Haar hätte sie ein jähes Ende gefunden. Ich war mit dem Vorsatz nach Nelson, einem Küstenort im Norden der Südinsel Neuseelands, gefahren, um eine Wanderung auf dem Abel-Tasman-Küstenwanderweg durchzuführen. Als jedoch abends in meiner Herberge ein Dia-Vortrag über diesen Wanderweg gezeigt wurde und der Witz die Runde machte, dass es auf ihm eine weiße Linie gebe, damit die Wanderer, die in die eine Richtung liefen, nicht mit denen, die aus der anderen kämen, zusammenstoßen, änderte ich blitzschnell meine Ansicht und entschied mich, mir den Nelson-Lakes-Nationalpark näher anzusehen. Über den Transport von Nelson zum Park brauchte ich mir nicht sonderlich viel Gedanken machen, denn diese Arbeit nahm John, der Besitzer der Herberge, einem ab. Sehr zufrieden über meine Entscheidung, legte ich mich hin und schlief in dieser Nacht wie ein Stein, denn die Anreise nach Nelson war sehr anstrengend gewesen, da ich ohne Pause vom Süden der Insel bis hierher gereist war. Am Morgen wurde die Ausrüstung für die Tour zusammengestellt und alle noch notwendigen Einkäufe getätigt. Als alles erledigt war, hieß es nur noch auf den Bus zu warten. Er sollte mich und noch 8 weitere Wanderer zum Park bringen. Um die Mittagszeit war es schließlich soweit und nachdem alle Sachen in dem kleinen Bus verstaut waren, begann die etwa 1,5-2 Stunden dauernde Fahrt. Dass wir für etwa 110 Kilometer so lange brauchten, hatte seinen besonderen Grund, denn die Busfahrerin betätigte sich gleichzeitig als Post- und Zeitungsbote. Nach kurzer Fahrt hielt der Bus vor einem kleinen Geschäft. Hier sollte sich jeder noch einmal seinen größten Wunsch erfüllen können, bevor es endgültig losging und wir in der Natur verschwanden. Bei herrlichstem Wetter erreichten wir St. Arnaud, den Ausgangsort für diese Tour. Nach einem kurzen Besuch im Visitor Office, in dem man sich für eine Tour anmeldet und hinterher auch abmeldete, stürmte ich voller Tatendrang los. Außerdem drängte die Zeit etwas, denn ich beabsichtigte heute noch bis zur Busline Hoot zu laufen, was bedeutete, einen etwa 3 Stunden dauernden Marsch mit 1000 zu überwindenden Höhenmetern zu absolvieren. Zu allem Überfluss war es gegen 18.20 Uhr völlig dunkel. Der erste Teil des Weges war einfach, denn ich konnte anfangs die Spazierwege um den Lake Rod Oiti und später eine Straße verwenden. Auf diese Weise überwand ich die ersten 300 Höhenmeter rasch. Je höher ich kam, desto schöner wurde die Aussicht hinunter ins Tal. Als die Straße zu Ende war, ging es auf einem hervorragend ausgebauten Wanderweg weiter. Gegen 18 Uhr zusammen mit dem Sonnenuntergang erreichte ich den höchsten Punkt meiner Tagesetappe. Da ich mir nicht ganz schlüssig war, wie weit es noch bis zur Hütte sei, verschärfte ich mein Tempo, um ja nicht in die Dunkelheit zu kommen. Kurz vor Ende der Dämmerung erreichte ich die Hütte. Ich freute mich nun auf ein schönes warmes Feuer im Ofen, doch da es nur Kohle gab, wurde nichts heraus, denn in dieser Hütte gab es kein Holz, mit dessen Hilfe man die Kohle hätte zum Brennen bewegen können. Auch in dem kleinen angrenzenden Wald gab es außer Bäumen kein lose herumliegendes Stück Holz. Einen solch aufgeräumten Wald habe ich noch nie gesehen. Etwa 1,5 Stunden nach mir traf noch eine dänische Wandergruppe ein. So wurde es ein geselliger Abend. Wir spielten Karten und unterhielten uns. Dadurch wurde es später, als mir lieb sein konnte, denn ich brauchte meinen Schlaf für die Wanderung am nächsten Tag. Es war dann tatsächlich 23 Uhr, als ich in meinen Schlafsack schlüpfte. Diese Wanderung hatte mit Traumwetter begonnen, doch in der Nacht änderte es sich dramatisch. Es wurde wirklich sehr schlecht mit Regen und vor allem dichten Nebel. Als ich am Morgen loslief, führte mich mein Weg durch solch einen dichten Nebel, dass ich nur 5 bis 10 Meter weit sehen konnte. Darüber hinaus nieselte es und ein starker Wind riss mich hin und her. Nach meiner Karte führte der Weg über einen Bergrücken und nur dieses Wissen half mir, ihn zu finden. Markierungen gab es gerade einmal etwa alle 200 bis 300 Meter. Bei gutem Wetter stellt das kein Problem dar, doch bei nur 10 Meter Sicht wurde das Laufen zum Rätselraten. Als der Weg schwieriger wurde, stieg der Nebel glücklicherweise etwas auf und ich sah, wo der Pfad entlang führte. Dies war außerordentlich praktisch, denn zumeist führte der Wanderweg über Geröll und mit der Gewonnensicht fiel mir das Laufen deutlich leichter. Mehr als das Geröll machte mir der Wind zu schaffen, denn dieser kam mit solch starken Böen einher, dass sie mich ab und zu umhauten und ich mich auf dem Boden wiederfand. Nach rund 3 Stunden Fußweg erreichte ich die Angelushütte. Sie lag auf der Hälfte des heute zu bewältigenden Weges. Da sich der Nebel allerdings wieder zu senken begann und der Wind noch stärker wurde, entschied ich mich, die Wanderung für heute zu beenden, um später zu überlegen, was ich machen würde. Etwa 4 Stunden nach mir traf die dänische Gruppe und 2 Neuseeländer ein. Wie ich erfuhr, waren die Dänen in diesen Wetterverhältnissen in große Schwierigkeiten gekommen und sie hatten es nur den Neuseeländern zu verdanken, dass sie diese Hütte heil erreichten. Den gesamten Nachmittag knobelte ich an einer anderen Variante meiner Wanderroute, doch durch meinen sehr eng bemessenen Zeitrahmen kam ich zu keinem brauchbaren Ergebnis. Nach einem harten Kampf entschloss ich mich, meine Wanderung abzubrechen und von dieser Hütte ins Tal abzusteigen, um zurück nach St. Arno zu laufen. Glücklich war ich über diesen Entschluss nicht, denn bisher hatte ich wegen des Wetters sämtliche Wanderungen in Neuseeland abbrechen müssen. Nachdem ich mich für die Nacht hingelegt hatte, spürte ich, wie die Hütte durch den Wind förmlich hin- und hergerissen wurde. Das versöhnte mich etwas über meine Entscheidung, die Wanderung zu beenden. Als ich am Morgen erwachte und aus dem Fenster gegen eine Nebelwand blickte, fühlte ich mich in meiner Entscheidung noch einmal bestärkt. Zudem hatte der Wind nicht wirklich nachgelassen, dass das Risiko des Weiterlaufens nochmals erhöht hätte. Gegen 9:30 geschah das große Wunder, der Wind flaute völlig ab und der Nebel stieg auf. Nun sah ich das erste Mal, in welch herrlicher Umgebung die Hütte lag. Durch dieses Wunder und die sagenhaft schöne Landschaft änderte ich schlagartig meine Meinung, was den weiteren Verlauf meiner Tour betraf. Ich wollte sie nun doch wie geplant fortsetzen. Meine Mitbewohner staunten nicht schlecht, als sie mich packen und aufbrechen sahen. Es war 10:30, als ich loslief. Anfangs führte mich mein Weg erneut über Geröll und die weiterhin nur spärlich angebrachten Markierungen erschwerten auch an diesem Tage das Laufen etwas. Schließlich führte der Pfad über einen schmalen Bergrücken und die Markierung wurde auch besser, so dass ich immer schneller vorwärts kam. Nach etwa 2 Stunden erreichte ich den höchsten Punkt dieses Tages. Nun folgte ein etwa 1000 Höhenmeter langer Abstieg. Die ersten 200 Höhenmeter waren einfach und es machte großen Spaß, sie zu laufen. Danach ging der Weg vom kargen Bergrücken in eine Wiese über. Doch wurde der Weg so glitschig, dass ich ständig ausrutschte und ich mich auf dem Hosenboden sitzend fand. Schließlich verschwand der Weg im Busch und ich dachte, das Laufen würde einfacher werden. Doch da täuschte ich mich gehörig. Von nun an schien der Weg fast kerzengerade den steilen Hang in Richtung Tal zu führen und dies über fast 700 Höhenmeter. Dies zerrte meine Beine wahrlich aus und das ewige Wegrutschen und auf dem Hinterteil landend, brachte mir wirklich ein schmerzendes Steißbein ein. Ich gebe zu, ich begann alsbald wie ein Droschkenkutscher zu fluchen, doch half es nicht ständig wegzurutschen. Als ich die Sabinehütte erreichte, merkte ich, was meine Beine geleistet hatten, denn sie schmerzten und zitterten ohne Unterlass. Mittlerweile war es 14 Uhr und ich nahm mit Missvergnügen zur Kenntnis, dass mir die Zeit davon zu laufen drohte. Mir stand nämlich noch ein etwa 4 Stunden langer Marsch bevor, und das, wo es um 17:30 Uhr begann dunkel zu werden. Dennoch gönnte ich mir rund eine 30 Minuten Pause, bevor ich weiterlief. In der Hütte traf ich eine verletzte Person an. Sie hatte auf der Wanderung ein Bein verletzt und nun waren Freunde unterwegs, um Hilfe zu holen. Diese Geschichte hörte sich wirklich beängstigend an. Trotz der aufkommenden Müdigkeit in meinen Beinen legte ich im weiteren Verlauf der Wanderung ein hohes Tempo vor. Erleichtert wurde das Laufen, dass der Weg lediglich durch ein Tal führte und nicht wirklich viele An- und Abstiege aufwies. Lediglich ab und zu mussten Baumstämme entlang balanciert werden, doch auch das verringerte mein durchschnittliches Tempo nur unwesentlich. All meine Bemühungen, noch rechtzeitig vor dem Einbruch der Dunkelheit bis zur Hütte zu kommen, halfen nichts. Schließlich brach die Dämmerung doch herein und ich musste mich bemühen, im abnehmenden Licht den Pfad noch zu erkennen oder die Markierungen zu finden. Im letzten Tageslicht entdeckte ich ein Schild, welches mir verhieß, dass es noch 10 Minuten bis zur Brücke seien. Mit Hilfe dieser Brücke sollte ich den Fluss, der durch dieses Tal floss, überwinden können, um die Hütten zu erreichen. Zur näheren Information muss gesagt werden, dass sich die beiden Hütten, die für mich als Tagesziel in Frage kamen, auf der gegenüberliegenden Flussseite lagen und sich die angekündigte Brücke genau zwischen diesen Hütten befand. Laut Karte lagen die Hütten etwa 400 Meter auseinander. Auf meinem weiteren Weg entdeckte ich die ersten Lichter auf der anderen Flussseite und ich vermutete, es sei die erste Hütte und somit die Brücke nicht mehr weit entfernt. Mittlerweile war es so dunkel geworden, dass ich auf meine Taschenlampe zurückgreifen musste, um mich überhaupt noch im Busch zurechtzufinden. Ich arbeitete mich auf diese Weise durch das Unterholz und da ich mit verstreichender Zeit den Übergang nicht gefunden hatte, machte ich mir wirklich Sorge, ihn überhaupt noch zu finden. Zu allem Überfluss blieb ich schließlich noch im Unterholz stecken und kam nicht mehr wirklich vorwärts. Mir blieb nur der Rückzug als Option übrig, den ich dazu nutzte, weiter nach der Brücke zu suchen. Doch ich mochte mich anstrengen, wie ich wollte, ich fand sie einfach nicht. Es war mittlerweile so dunkel, dass nur noch der Kegel meiner Taschenlampe die Umgebung erhellte. Dies ließ mich etwas unruhig werden, zudem wusste ich, dass die Nacht eher kalt sein würde und die Nächtigung in einer Hütte eindeutig zu bevorzugen sei. So keimte in mir die Idee auf, die Suche nach der Brücke aufzugeben und es mit einer Querung des Flusses zu versuchen. Da dieser auf mich nicht so wild wirkte, wurde mir diese Idee zusehends sympathischer. Ich gebe zu, ein gewisses Unbehagen blieb. So ging ich zum Ufer, entdeckte die Lichter einer Hütte auf der anderen Uferseite und da war für mich klar, dass ich mich durch den Fluss arbeiten würde. Mir war schon klar, dass dies ein trickreiches Unterfangen sein würde und so überlegte ich, was ich alles zum Thema Flussdurchquerung gelesen hatte und setzte all die guten Ratschläge um. Ich gebe zu, in keinem Buch hat gestanden, in der Nacht einen Bergfluss zu durchqueren. Schon mit dem ersten Schritt in den Fluss verschwand ich bis zur Hälfte meiner Oberschenkel im Wasser. Obwohl ich mich noch nahe beim Ufer befand, spürte ich die Macht der Strömung und ahnte, was noch auf mich zukommen sollte. Mit winzigen Schritten arbeitete ich mich weiter. Einen einigermaßen guten Halt hatte ich ohnehin nur, da mein rechtes Bein mit seiner Innenseite an einen großen Stein gepresst wurde. Und trotzdem riss mir wie aus heiterem Himmel die Strömung die Beine weg. Mein Rucksack saugte sich sofort voll Wasser und zog mich unaufhörlich auf den Grund des Flusses. Während ich tiefer und tiefer in der Strömung verschwand, wurde ich mit der Gewalt des Wassers weitergerissen und ich war nur noch ein Spielball der Elemente. Während ich durch den eiskalten Bergfluss hilflos davon gerissen wurde und verzweifelt versuchte, an Luft zu kommen, dachte ich schon, es wäre mit mir aus. So nah wie in diesem Moment fühlte ich mich noch nie dem Tode. Doch anstatt in Panik zu verfallen, wurde mein Denken immer klarer. So konnte ich mich schließlich darauf konzentrieren, das umzusetzen, was ich gelesen hatte, was in solch einer Situation zu machen sei. Ich musste mich von meinem Rucksack befreien, der mich wie ein Stein auf den Grund des Flusses zog und ihn davon schwimmen lassen, um mich auf meine Rettung konzentrieren zu können. Es bedurfte einiger Mühen, um aus dem Geschirr zu klettern, denn ich kämpfte noch immer um Luft und die Strömung spielte gnadenlos mit mir. Als ich mich schließlich vom Rucksack befreit hatte, ging es darum, ihn loszulassen und mich zu retten. Doch der Rucksack begann zu schwimmen und so hielt ich ihn einfach erst einmal fest und versuchte, mit ihm ans Ufer zu gelangen. Wie weit ich getrieben worden war, weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich nur, dass ich irgendwann den Grund des Flusses unter mir fühlte und trotzdem noch mit meinem Kopf über dem Wasser war. Auch das Ufer war zum Greifen nahe gekommen. An dieser Stelle saß ich dann erst einmal eine Weile und versuchte, meine Gedanken zu sortieren und mir klar darüber zu werden, wie knapp ich gerade einer Katastrophe entgangen war. Da dies aber nicht der beste Ort war, stand ich auf. Das war aber schwieriger als gedacht, denn alle meine Taschen waren volle Wasser und jedes Stück Bekleidung war vollgesaugt. Auch wenn ich so schon zu kämpfen hatte, der Rucksack machte es mir noch schwerer. Dieser war so vollgesaugt, dass er nun ein Vielfaches seines Gewichtes aufwies. So zog ich ihn erstmal hinter mir her und kletterte über die Uferböschung auf sicheren Boden. Ich fühlte mich wie der sprichwörtlich begossene Pudel. Um mich bildete sich eine gewaltige Wasserlache, so viel Flüssigkeit ergoss sich aus dem Rucksack und meinen Taschen. Völlig durchnässt, zitternd und etwas verwirrt machte ich mich auf dem Weg zur Hütte, denn der Fluss hatte mich glücklicherweise auf Seite mit der Unterkunft entlassen. Mit Erleichterung stellte ich fest, dass die Bleibe für die kommende Nacht nicht weit entfernt lag. Nach dem Erreichen der Unterkunft stand zumindest mir für die Nacht eine Schlafstätte zur Verfügung. Doch eine besonders angenehme Nacht sollte es leider nicht werden. Durch mein unfreiwilliges Bad war alles, ja wirklich alles nass. Vom Essen über die Kleidung bis hin zum Schlafsack, kein einziges Teil war verschont geblieben. So war ich froh, als ich ein T-Shirt und eine Turnhose fand, die nicht ganz so durchnässt war wie der Rest. Eigentlich hätte ich diese Hütte gut nutzen können, um alles zu trocknen, doch daraus wurde nichts. Die Vorbewohner der Hütte hatten sämtliches trockenes Holz verbraucht und weder neues gehackt oder gar getrocknet. So blieb es mir und den anderen Mitbewohnern verwehrt, die Hütte in ein warmes Heim zu verwandeln. Was meine Mitbewohner im Allgemeinen anging, so nahmen sie an meinem Schicksal nicht wirklich Anteil. Ich musste selber sehen, wie ich mich an diesem Abend versorgte. So gab es nasses Essen, welches ich auch nicht erhitzen konnte, da mein Kocher das Bad nicht verkraftet hatte. Und die Nacht wurde dank des nassen Schlafsacks ebenfalls ein feuchtes Erlebnis. Es tröstete mich dabei auch wenig, dass ein synthetischer Schlafsack, wie der meinige, selbst wenn er feucht ist, noch eine gewisse Wärmeleistung erbringt, was bei einem Daunenschlafsack wohl nicht der Fall sein sollte. Ich fror und alles fühlte sich feucht an. Ich gebe zu, dass selbst wenn der Schlafsack trocken und warm gewesen wäre, hätte ich Schlafprobleme gehabt, denn meine Gedanken kreisten unaufhörlich um meinen Unfall und so war an Schlaf kaum zu denken. Irgendwann musste ich dann aber doch eingeschlafen sein. Als ich am Morgen erwachte, fror ich etwas, obwohl mein Schlafsack mittlerweile von der Innenseite trocken war. Sogleich versuchte ich erneut Feuer zu machen, doch all meine Bemühungen waren vergebens, da das Holz einfach nur durch und durch nass war. Ursprünglich hatte ich überlegt, in dieser Hütte zu bleiben, um meine Sachen zu trocknen, doch da es keinerlei Aussicht gab, Feuer zu erhalten, entschloss ich mich, den Rückweg anzutreten. Diesen Wandertag bestritt ich dieses Mal nicht alleine, sondern ich schloss mich einem dänischen Jungen an, der dieselbe Strecke zurücklegen wollte wie ich. Nachdem wir aufgebrochen waren, beschäftigte mich erst einmal die Frage nach der Brücke, die ich am vergangenen Abend nicht gefunden hatte. Sie bei Tageslicht zu finden stellte nicht wirklich ein Problem dar, doch wollte ich ergründen, warum ich sie zuvor nicht gefunden hatte. Die Lösung war so einfach. Die Brücke war recht dunkel und schwebte nur kurz über der Wasseroberfläche. Doch das eigentliche Problem war, dass das Hinweisschild auf die Brücke durch einen Busch verdeckt war und ich hinter dem Busch entlang gelaufen war und somit den Hinweis nicht entdecken konnte. Ich überlegte kurz, ob ich mich über mich ärgern sollte, doch warum, passiert war passiert und letztlich war ich an dem Unfall ganz alleine schuld gewesen. Also nahm ich es hin, wie es war und setzte den Wanderweg einfach nur fort. Der Rückweg verlief äußerst unspektakulär. Gelegentlich blieben wir stehen und bewunderten die Berge. Da es in der Nacht geschneit hatte und etwas die Sonne schien, war es besonders schön. Bei den Kletterpartien über die diversen Bachläufe und den Bachdurchquerungen ermunterten wir uns gegenseitig oder halfen uns, so dass wir sehr zügig unser Ziel, die Sabine-Hütte, erreichten. Vor uns war eine Gruppe von Engländern eingetroffen, die ordentlich eingeheizt hatten und so fand ich mich in einer kuschelig warmen Unterkunft wieder. Ich nutzte den Umstand sofort und packte all meine Sachen aus und begann alles zu trocknen. Nach sehr kurzer Zeit war ich dann wieder Besitzer einer vollständig getrockneten Ausrüstung. Ich freute mich sehr darüber, war aber noch immer etwas verstimmt, dass die Gedankenlosigkeit von Wanderern mir in der letzten Hütte diesen Luxus verwehrt hatte. Der restliche Nachmittag verlief beschaulich. Es wurde Essen gekocht, Tagebuch geschrieben oder gelegentlich Holz gehackt. Etwa gegen 19 Uhr erreichte noch eine Gruppe unsere Hütte. Das war ein wenig unangenehm, denn hier gab es nicht so viele Liegeplätze. Nun musste ganz schön zusammengerückt werden. Während die anderen sich ausbreiteten, knobelten Peter, der Däne, und ich über den möglichen Rückweg nach St. Arno. Nach einigem Hin und Her entschieden wir uns zwar für den deutlich längeren Weg, doch waren keine allzu große Höhenunterschiede zu überwinden. Die Nacht war sehr unruhig und ich war froh, als es Morgen war und ich aufstehen konnte. Peter und ich brachen an diesem Tag, der im Übrigen sehr schön zu werden schien, als Erste auf. Wir ließen uns beim Gehen sehr viel Zeit, da wir unbedingt vermeiden wollten zu schwitzen. Wir mussten nämlich noch bis auf 1100 Meter aufsteigen und dort befand sich die Schneegrenze und es würde durchaus frisch sein. Der erste Teil unseres Weges war durchaus als steil zu bezeichnen, doch je höher wir kamen, umso flacher wurde er und der Weg lud zu einem angenehmen Laufen ein. Kleinere Probleme hatten wir nur, wenn der Weg durch Holzbohlen befestigt worden war, denn auf dem Holz hatte sich zumeist eine dünne Eisschicht gebildet, die das Laufen nicht wirklich erleichterte. Neben diesen Unannehmlichkeiten bereitete der Schlamm, in dem wir regelmäßig versanken, so seine Probleme. Dennoch erreichten wir, viel schneller als erwartet, die Howard-Schutzhütte. Dies ließ in uns die Entscheidung reifen, nicht wie geplant nur bis zur Spielgrashütte zu laufen, sondern gleich direkt nach St. Arno. Auch wenn dies eine deutliche Verlängerung unserer Tagesetappe war, wollten wir es so machen und daran hinderte uns auch nicht der viele Schlamm, der Schnee, Eis oder die Kälte. Als wir schließlich die Spielgrashütte erreichten, war es der rechte Zeitpunkt, um uns ein ausgiebiges Mahl zu gönnen und uns zu erholen. Während dieser Zeit überholte uns die Gruppe von Engländern, die wir in der letzten Hütte kennengelernt hatten. Auch sie wollten heute noch St. Arno erreichen. Sie hatten es wesentlich eiliger als wir und so ergab sich nicht wirklich die Möglichkeit zu einem kleinen Plausch, dennoch freuten wir uns am Abend womöglich wiederzusehen. Nachdem wir uns im Hüttenbuch verewigt hatten, machten auch wir uns auf den weiteren Weg. Dieser führte nun ausschließlich durch ein Tal und folgte dem dort fließenden Fluss. Das Laufen war das reinste Vergnügen und ich würde ihn in die Kategorie Genussstrecke einreihen. Der Weg verlangte uns lediglich an jenen Stellen ein mehr an Konzentration ab, wo der Fluss den Wanderweg teilweise weggespült hatte oder dieser überhaupt nicht mehr existent war. Guter Dinge erreichten wir nach 10 Stunden Marsch die Unterkunft in St. Arno. Nun dachten wir hätten keine Probleme mehr, doch leider zeigte sich der Manager unserer Unterkunft als nicht wirklich nett. Er vermietete uns nämlich 2 Betten für die Nacht, doch wie wir feststellen konnten, gab es nur noch ein Bett. So sollte einer von uns beiden auf dem Boden schlafen. All unsere Bemühungen, ihm zumindest einen Preis nach Lass abzuringen, waren vergebens. Er bot uns stattdessen an, die Herberge zu verlassen, obwohl er genau wusste, dass es keine andere Unterkunftsmöglichkeit gab. Uns blieb also nichts anderes übrig, als in den sauren Apfel zu beißen, den vollen Betrag zu bezahlen und mit dem Boden vorlieb zu nehmen. Am nächsten Tag ging ich vor der Abfahrt des Busses noch zum Touristenbüro und meldete Peter und mich aus dem Park zurück. Ich war wirklich froh, dass ich diese Handlung noch durchführen konnte. Bevor ich den Bus für die Fahrt zurück nach Nelson besteigen konnte, hatte ich noch eine kleine Unterhaltung mit dem Fahrer zu führen, denn ich hatte meine Fahrkarte verloren. Ohne Probleme und ohne erneut zur Kasse gebeten zu werden, durfte ich mitfahren. Diese großzügige Verhalten war eher typisch neuseeländisch und nicht die Abzocke des Managers. Nach 1,5-stündiger Fahrt erreichten wir Nelson. Trotz all der Widrigkeiten und meines Unfalles ist mir diese Wanderung nicht unangenehm in Erinnerung. Sie hatte mir nämlich all meine Unzulänglichkeiten aufgezeigt und wird mir helfen, zukünftig wohl vorsichtiger zu sein. So hoffte ich es jedenfalls, denn bislang ließ ich auf meinen Touren nicht wirklich jeden Fettnäpfchen aus, in die man treten konnte.